Der dritte Schöpfungstag, erster Buch Mose, Kapitel 1, von Vers 9 bis Vers 13. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte trage, in denen ihr Samen ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Samen ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Der dritte Tag ist der Tag des Werdens und der Frucht. Es ist ein hervorgehobener Tag. An ihm finden nämlich zwei Schöpfungswerke statt. Einmal die Trennung von Land und Meer und zum anderen die Entstehung des pflanzlichen Lebens. Und dann heißt es auch je zweimal: Und Gott sprach, und Gott sah, dass es gut war. Auch am sechsten Schöpfungstag gibt es noch einmal zwei Schöpfungswerke. Das ist auch ein hervorgehobener Tag. An diesem Tag werden die Landtiere geschaffen und an diesem Tag wird der Mensch geschaffen. Also beide Tage, der dritte Schöpfungstag und auch der sechste Schöpfungstag, sind hervorgehobene Tage. Dort kommt Gott jeweils auf eine ganz neue Stufe seines göttlichen Schaffens. Es wird etwas Altes abgeschlossen. Beim dritten Schöpfungstag der Scheideprozess der Wasser. Und beim sechsten Schöpfungstag die Tierwelt, sie wird abgeschlossen. Es ist immer noch etwas vom Vortag. Und durch die Vervollständigung der Landtiere. Und zugleich beginnt dann etwas völlig Neues. Am dritten Tag der Übergang von der unbelebten Schöpfung zur belebten Schöpfung. Die Erscheinung des Lebens, das ist eine völlig neue Stufe. Und beim sechsten Schöpfungstag der Übergang von der Tierwelt zum Menschen. Das ist auch etwas völlig Neues. Über die Eingrenzung der Wasser haben wir gestern Nachmittag schon gehört. Wir merken, die Wasser werden zweifach eingegrenzt, in die Wasser von oben und unten, in Land und Meer. Wir haben gestern Nachmittag schon gehört vom tosenden Meer, was dann später wie ein Symbol des Chaos, der widergöttlichen Mächte wird. Es wird hier schon eingegrenzt. Das Salzwasser wird nicht völlig beseitigt. Das hat noch seine Kraft und seine Bedeutung. Es kann wüten und kann schäumen und manchmal sogar zerstören. Eben später ein Zeichen des Unheils. Und diese Wasser machen auch uns nass. Da können wir noch so tief im Glauben stehen. Es werden immer Ereignisse in unser Leben hineinkommen, die haben wir nie für möglich gehalten. Wo man manchmal Gott gar nicht versteht. Und es passiert bei gläubigen Menschen. Das Chaotische, das Widergöttliche, das Finstere, das Unheil wird immer auch uns in irgendeiner Weise erreichen. Und wir dürfen nie in einen unguten Perfektionismus verfallen, als könnte uns das alles nichts anhaben. Und doch, es bleibt diese heilsame Ordnung Gottes von diesem dritten Schöpfungstag an, dass diese grundsätzliche Scheidung bestehen bleibt zwischen Heil und Unheil, zwischen dem Wüten des Meeres und dem Platz, der uns bestimmt ist. Und wir können immer mit Recht und auch im Glauben darauf zurückgreifen, dass diese Ordnung von Gott gesetzt ist und dass uns kein Chaos und kein Unheil zur Strecke bringen kann, sondern dass wir es immer hineinnehmen in das Leben mit Gott. Und deswegen wird im weiteren Verlauf der Heiligen Schrift grundsätzlich immer auch auf diese Scheidung zurückgegriffen. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen die Wasser nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Psalm 104, Vers 9. Das ist nur eine Stelle von vielen. Die grundsätzliche Ordnung Gottes bleibt bestehen und es werden uns die Chaosmächte nicht zur Strecke bringen. Durch dieses abermalige Eingrenzen der Wasser wird das Trockene sichtbar. Gott nennt es Erde, die Wasser nennt er Meer. Und damit wird wieder über beide Bereiche seine Herrschaft aufgerichtet. Namensgebungen sind in der alten Welt immer Herrschaftsansprüche. Und im weiteren Verlaufe, da geht es dann vorrangig um die Erde. Das ist dann der Bereich dann, auch wo der Mensch seinen Platz bekommt. Die Erde wird zu einem bewohnbaren Lebensraum für den Menschen. Wodurch? Durch Eingrenzungen Gottes. Durch das göttliche Schaffen und Ordnen bekommt alles seinen angemessenen und seinen sinnvollen Platz. Das ist auch für uns Menschen wichtig, dass wir dort sind, wo unser Platz ist. Wo wir von Gott her hingehören. Wer nicht um seinen Platz weiß, der ist übel dran. Der ist ständig auf der Suche und kommt nicht zur Ruhe. Der kann letztlich nicht seiner Bestimmung gemäß leben. Der wird nur ständig von den Ereignissen um ihn herum hin und her geschoben. Viele fragen natürlich nach ihrem Platz. Sie fragen Gott, wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Die Frage ist gut. Aber das Problem besteht darin, dass es oft der Fall ist, dass man gar nicht diesen Platz einnehmen will, der von Gott her bestimmt ist. Und dass man sein Eingrenzen, und Gottes Handeln ist immer dieses Eingrenzen, dass man das Eingrenzen Gottes sozusagen als Lebensminderung versteht. Und dann blickt man neidisch auf den Platz eines anderen, den man vielleicht selber gerne hätte. Es ist gut, immer auf das Eingrenzen Gottes zu achten. Das Eingrenzen Gottes ist ein Einwirken, ein Hinwirken bei uns, dass wir gerade unseren von ihm her zugedachten Platz finden. Es wird eingegrenzt. Wir werden sozusagen richtig hingeschoben. Es wird dieser Platz bereitet, damit wir ihn einnehmen. Und gerade durch das Eingrenzen wird sich an diesem Platz, wo wir es vielleicht nicht denken, gerade unser Leben sich richtig entfalten können. Alle Umstände und Ereignisse unseres Lebens sind von Anfang an darauf abgestimmt, dass wir unseren Platz einnehmen. Die Entstehung des pflanzlichen Lebens ist der Höhepunkt des dritten Schöpfungstages und zugleich auch der gesamten Schöpfung bis hierher. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. Das Geschaffene soll aus sich selbst fortlaufend Geschaffenes hervorbringen. Wir nennen das Leben. Das ist was völlig Neues. Wobei man sofort sagen muss, Leben entsteht nur durch Leben. Also hier gehört mit Sicherheit die Evolution nicht hin. Sondern hier gehört das Wort Gottes hin. Durch dieses Wort entsteht das Leben, wobei er die Erde beteiligt, die Erde bringe hervor. Ist auch was Neues. Er will, dass das Geschaffene lebe und wieder Leben schaffe. Wir stehen also hier an der Stelle, wo es von dem Übergang, um den Übergang von Tod zum Leben geht. Und es wird die Erde angesprochen, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut und fruchtbare Bäume. Und die Erde ist gehorsam und es geschah so. Leben entsteht nur durch Leben aus Gott. Das ist das Zweite. Das ist ein geistliches Grundgesetz. Niemand wird ein Kind Gottes durch die Überredungskünste eines hervorragenden Christen, sondern nur dadurch, dass er Leben von Gott empfängt. Und dass Gott dieses Leben zeugt. Die Heilige Schrift sagt, dass Gottes Wort wie ein Same ist, der ausgestreut wird. Und im Samen steckt ja potenziell die ganze zukünftige Pflanze, das ganze zukünftige Leben. Und fällt dieser Same auf geeigneten Boden, kann etwas völlig Neues heranwachsen, zunächst verborgen im Erdreich, keiner sieht's, und dann sehr bald als Pflanze, die sichtbar ist. Die Bibel spricht an anderer Stelle von dem Wunder der Wiedergeburt. Auch die Wiedergeburt geht auf eine Zeugung zurück. Eine Zeugung aus Wasser und Geist, wie es Johannes 3 heißt, das ist kein Bild, das ist eine Realität, das ist so. Und dann wächst wirkliches Leben heran. Zunächst embryonales Leben, im Verborgenen. Aber es wächst heran. Und man kann immer nur hoffen, dass es auch im geistlichen Sinne dann keinen Schwangerschaftsabbruch gibt. Sondern dass dieses Leben dann zur Wiedergeburt kommt. Es gibt in unseren Kirchen und Kreisen so viel embryonales Leben, das ist noch nicht wiedergeboren. Es ist zwar Leben schon da, durch Wasser und Geist gezeugt, aber noch nicht wiedergeboren. Und es ist so wichtig, dass dann dieses Leben hervortritt, sichtbar wird. Also noch einmal, Christ wird man nie dadurch, dass man sich christlich verhält, sondern dass man das Leben Christi, Jesu Christi empfängt, ihn selber empfängt. Und dieses Leben ist wahres Leben, ist ewiges Leben, hält dem Tod stand, kann der Tod nie töten. Aber Leben, das muss man sofort dazu sagen, ist immer nur Leben, wenn es wächst und reift. Wenn es nicht mehr wächst, stirbt es ab. Das ist der Tod. Wie können wir das verhindern? Indem wir an Jesus bleiben. Wenn die Rebe am Weinstock bleibt und das Leben des Weinstocks in ihr zirkuliert und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mir bleibt oder in mir bleibt, der hat dieses Leben, das ist so schlicht. Ich muss mich nicht um mein Wachstum sorgen und dauernd beobachten, wo ich denn nun schon bin, welche Wachstumsstufe ich erreicht habe und ob ich dem christlichen Profil Genüge leiste, sondern meine einzige Sorge kann nur die sein, an Jesus zu bleiben. Und jeder, der an Jesus bleibt, wird geistlich wachsen. Und geistig wachsen heißt nicht viel wissen, wobei wir gar nichts gegen Wissen haben müssen, aber wir wachsen nicht durch viel Wissen, sondern dass wir von der Quelle des lebendigen Wassers nehmen, dieses Wasser, das vom Thron Gottes ausgeht und dem Lamm. Die Heilige Schrift spricht von verschiedenen Wachstumsstadien. Hier ist mal auch das Wort Evolution angebracht. Es gibt Entwicklungen. Ja, die gibt es im Wachsen. Im ersten Johannesbrief ist die Rede vom Leben der Kinder, der Jünglinge, der Väter. Im Gleichnis von der selbstwachsenden Saat spricht der Herr selber von der Saat, vom Halm, von der Ähre, von dem vollen Weizen, von der Frucht. Das sind verschiedene Wachstumsstadien. Nehmen wir nochmal die Kinder im Glauben. Das sind die, die wissen, mir sind meine Sünden vergeben. Die müssen sich das nicht einreden, es ist wirklich Leben. Sie wissen, die Sünde ist durch Jesu Blut vergeben. Das ist eine tiefe Gewissheit. Und sie kennen ihren Vater im Himmel. Sie sind Kinder des Vaters im Himmel und freuen sich, dass sie einen Vater im Himmel haben. Dann gibt es die Jünglinge, die wissen, wie man den Bösen überwindet. Ja, man merkt sehr bald auch nach der Wiedergeburt und im Kindestadium, das Böse ist nicht automatisch weg. Aber sie lernen, recht zu kämpfen, geistlich zu kämpfen, mit dem Wort Gottes zu leben und mit der Klarheit des Wortes Gottes den Bösen in die Schranken zu weisen, wie Jesus in der Versuchungsgeschichte. Die Jünglinge. Und die Väter kennen den, der von Anfang an ist. Die sehen überall Gott, die sehen überall die Hand Gottes. Im Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, da wird deutlich, worauf eigentlich alles Wachsen hinausläuft. Es kommt auf die Frucht an. Im dritten Schöpfungstag wird ganz viel immer geredet vom Samen und von der Frucht. Ja, es kommt auf die Frucht an. Da muss man geduldig bleiben. Da geht es durch manche Wetter. Da gibt es auch Hagel und Blitz und Donner und Sturm. Dann liegt das Feld da nieder und man sagt, wie will da noch Getreide wachsen, alles platt. Man staunt, dass es nicht lange dauert und dann steht das alles wieder. Es muss durch manche Wetter hindurch und manchmal sind wir platt. Aber es kommt am Ende auf die Frucht an. Ohne Frucht ist unser Leben ein verfehltes Leben. Jesus sagt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Johannes 15, Vers 16. Ein Weinstock, der keine Trauben bringt, hat seinen Sinn und Zweck verfehlt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, sagt Jesus, Matthäus 7. Frucht, das ist etwas anderes als Erfolg. Frucht ist Gestalt gewordenes Jesusleben. Frucht entspricht ganz dem Wesen der Pflanze und ist daran erkennbar. Das heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dann wird an der Frucht erkennbar, wer der Weinstock ist. Wie entsteht Frucht? Noch einmal, durch die organische Verbindung der Rebe mit dem Weinstock. Frucht kann keiner selber machen. Die wächst nur in der Verbindung mit Jesus. Und für jeden von uns gilt auch, wenn Frucht heranwächst, man selber merkt das gar nicht. Man kann nicht immer gucken, ist da schon Frucht gewachsen? Die anderen merken es. Frucht ist auch nie für uns selber, ist immer für die anderen. Es ist eine wunderbare, köstliche Lebensmitteilung für die anderen. Und was nicht unwichtig ist, Frucht enthält immer den Samen für neues Leben. Es gehört immer zur Frucht eines geistlichen Lebens, dass wir treue Zeugen Jesu Christi sind. Und Leben wächst gerade dadurch und bleibt immer belebtes Leben und wird vor Absterben bewahrt, indem wir den Namen Jesu bekennen. Da muss keiner ein großer Evangelist sein, da gibt es verschiedene Berufungen. Aber treue Zeugen Jesu, das ist eine Sache für jeden von uns. Das hat was mit Frucht zu tun und mit dem Samen, von dem hier die Rede ist. Also der dritte Schöpfungstag ist der Tag, wo das Leben hervortritt, wo von Samen die Rede ist, wo von Frucht die Rede ist. Ein drittes: Die Pflanzenwelt dient der Tierwelt und dem Menschen später zur Speise. Also noch bevor die Tiere und der Mensch geschaffen sind, wird ihnen der Tisch gedeckt. Das heißt, der menschlichen Sorge wird von vornherein der Boden entzogen. Er muss nicht bekümmert fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, 31 bis 33. Es gehört zur Grundordnung des Reiches Gottes, dass Gott für uns sorgt. Oder man kann es auch so sagen, dass Gott uns versorgt. Sorgen passen nicht in ein Leben mit Gott. Die sind ein Fremdkörper. Manchmal der absolute Störfall. Wer sorgt, maßt sich an, etwas zu tun anstelle Gottes. Der setzt sich an die Stelle Gottes und macht das, was eigentlich Gottes Aufgabe ist. Der greift in ein fremdes Amt und das ist nie eine Kleinigkeit. Keiner von uns ist in der Lage, seine Zukunft abzusichern. Seiner Lebenslänge nur eine Spanne zuzusetzen. Unser Leben ist ganz in Gottes Hand und dort sollen wir es auch lassen. Und wir dürfen ihm und seiner Güte vertrauen. Und wenn Sorgen uns gefangen nehmen wollen, die kommen natürlich, ganz klar. Die spielen sich immer groß auf und nehmen sich ganz wichtig, weg damit. Sie gehören nicht uns, sondern Gott. Und wenn sie kommen, dann befördern wir sie dorthin, wo sie hingehören. Haben wir ja nun heute auch gerade im Lehrtext. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und bereits eine Sorge, die ich mir genehmige, kann die ganze Liebe Gottes in Frage stellen. Nicht eine. Deswegen steht hier auch, alle eure Sorgen werft auf ihn. Keine Ausnahme. Oder Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts. Und Gott ist nicht knausrig. Wenn man bedenkt, die unzähligen Pflanzen, der Reichtum der Pflanzenwelt, die verschiedenen Früchte, wie er den Tisch deckt, ein jedes nach seiner Art, üppigst, viel mehr als man braucht. Gnade, das bedeutet immer Fülle. Und dieses ständige Denken von Gott, er ist knausrig und man muss ihm jedes nur abbringen und dann gibt er mal einen Millimeter, aber es reicht alles noch nicht. Das ist ein verkehrtes heidnisches Denken. Das ist nicht Gott. Das Wasser von oben und das Grün des dritten Schöpfungstages verhindern übrigens auch, dass die Erde zur Wüste wird. Das wäre genauso schlimm wie das Ungeheuer des Meeres. Israel weiß sehr genau um das Elend der Wüste. Es gibt allerdings, dass zeitweilig auch solch ein Weg uns verordnet ist, wie er ja auch Israel verordnet war. Aber dann ist auch dort das Versorgen Gottes. Dann gibt es Wachteln und Manna. Ohne Gott ist allerdings die Wüste ein Ort des Abfalls und der Dämonie. Mit Gott ist die Wüste ein Ort des Durchrichtetwerdens und auch des Zubereitetwerdens. Johannes der Täufer war eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg. Jesus wurde vor seinem Dienst in die Wüste geführt. Aber Wüste, das ist immer nur zeitweilig. Das ist nie unser eigentlicher Platz. Dieser Ort hat in der Schrift immer nur eine zeitweilige Bedeutung. Der eigentliche Wohnort ist der Ort, den Gott uns bereitet hat, die Erde und wo das Grün ist und wo das Leben ist. Amen. Vier Fragen. Erstens, was ist mein Platz? Zweitens, lebe ich von der Quelle lebendigen Wassers? Oder lebe ich von meinen Leistungen, Anerkennungen, den Freuden des irdischen Daseins? Das müssen Sie nicht aufschreiben. Übrigens, manchmal ist es auch so, da lebt man nicht von seinen Leistungen, Anerkennungen und Freuden des irdischen Daseins, sondern lebt auch von den fehlenden Leistungen und von der fehlenden Anerkennung und von den fehlenden Freuden des irdischen Daseins. Das ist genauso schlimm. Nicht, dass man denkt immer nur das Positive, aber selbst wenn sie nicht da sind, ist das Trachten dann danach da. Und das ist genau dasselbe. Lebe ich von der Quelle lebendigen Wassers? Drittens, bin ich ein treuer Zeuge Jesu in meiner Umgebung? Bin ich ein treuer Zeuge Jesu in meiner Umgebung? Und viertens, welche Sorge will ich heute Gott abgeben und mit seinem Versorgen rechnen? Welche Sorge will ich heute Gott abgeben? Und mit seinem Versorgen rechnen. Wir wollen beten. Ich bin gestern gebeten worden, das sehr langsam zu sprechen, weil manch einer das mitschreiben wollte. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es am besten mache. Ich würde jede Bitte einfach wiederholen. Ich spreche langsam und wiederhole einfach jede Bitte. Herr, wende unsere Herzen von Unkindlichkeit, Stolz und Selbstvertrauen zum kindlichen Vertrauen und Empfangen. Herr, wende unsere Herzen von Unkindlichkeit, Stolz und Selbstvertrauen zum kindlichen Vertrauen und Empfangen. Wende unsere Herzen von falscher Selbstgenügsamkeit zum Reichtum göttlichen Lebens. Wende unsere Herzen von falscher Selbstgenügsamkeit zum Reichtum göttlichen Lebens. Wende unsere Herzen von allem Unfrieden in den menschlichen Zuordnungen zum Neubeginn im Namen Jesu. Wende unsere Herzen von allem Unfrieden in den menschlichen Zuordnungen zum Neubeginn im Namen Jesu. Wende unsere Herzen von allem, was nur den Namen hat, dass es lebt, zum wahren Leben aus Gott und dem, was Frucht bringt. Wende unsere Herzen von allem, was nur den Namen hat, dass es lebt, zum wahren Leben aus Gott und dem, was Frucht bringt. Wende unsere Herzen von Angst und Sorge zur Furcht des Herrn und zum Ruhen in Gott. Wende unsere Herzen von Angst und Sorge zur Furcht des Herrn und zum Ruhen in Gott. Amen.